Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben gestern schon viel über das Gebet gesprochen. Und wenn man jetzt an das Gebet denkt, dann denkt man ja vor allen Dingen auch an Jesus, der Mann des Gebets schlechthin. Wenn man mal durch die Evangelien liest, dann sieht man, Jesus hat zu allen Zeiten, an allen Stellen, für alle Angelegenheiten gebetet und das mit ganz großer Ausdauer. Jesus hat ab und zu mal eine ganze Nacht durchgebetet, lesen wir. Gerade vor besonderen Auseinandersetzungen oder zum Beispiel vor der Wahl der 12 Apostel, da hat Jesus intensiv gebetet, das Gespräch mit seinem himmlischen Vater gesucht. Ja, Jesus war mit den Massen zusammen, hat alle zu sich gelassen, hat immer wieder sich erbarmt, aber dann musste er sich immer wieder zurückziehen, brauchte die Stille und hat sich zum Gebet mit seinem Vater zurückgezogen. Nun, wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes, der Gott selbst, das Gebet so nötig hatte, so oft praktiziert hatte, wie müssen wir als seine Jünger das erst nötig haben? Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben das erkannt und die haben dann Jesus gefragt, ja Herr, lehre uns beten. Und daraufhin hat Jesus ihnen das Vaterunser erklärt oder beigebracht. Gottes Wille, sein Name, sein Reich, unser täglich Brot, unsere Sünden, Versuchung, Erlösung vom Bösen. Wir kennen das Vaterunser. Und das Vaterunser ist ja so zweigeteilt. Erst geht es, das hatten wir gestern schon, um Gott und dann um den Menschen. Man könnte sagen, zuerst Gottes Wille, zuerst sein Reich und dann darum, dass sein Wille und sein Reich auch in unserem Leben Wirklichkeit wird. Aber das Interessante am Vaterunser ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass das Vaterunser nur aus Bitten besteht. Ja, die Jünger fragen Jesus, lehre uns beten. Und Jesus holt jetzt nicht groß aus, fängt erstmal an mit Lobpreis und Anbetung und so weiter, sondern er lehrt die Jünger beten in Bitten. Und dem Vater unser klärt er, um was sie bitten sollen. Und danach, und das lesen wir bei Lukas im 11. Kapitel, schließt Jesus noch eine Lektion an über das Wie des Gebets. Wie sollen wir bitten? Das ist heute unser Thema. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, fordert uns nämlich auf, beharrlich zu sein in unseren Bitten. Und Jesus macht das nicht nur an einen so einen eindrücklichen Satz deutlich, so hier haben wir das Vaterunser und bitte seid ausdauernd im Gebet, sondern er lässt sich da richtig Zeit, er gibt sich richtig, ja, er verwendet mehrere Beispiele, mehrere Geschichten, um eins deutlich zu machen, die Ausdauer des Gebets. Und dazu möchte ich jetzt den Predigtext lesen. Er steht im Lukas Kapitel 11, Vers 5 bis 13. Lukas 11, Vers 5 bis 13. Also direkt nach dem Vaterunser. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also wir sind ja gestern in den Bibelarbeiten so ein bisschen durch die Grundlagen des Bittgebets durchgegangen. Das erste, das war die Funktion des Gebets. Wir haben gesehen, dass uns das Gebet, ja, das Bittgebet, unsere Abhängigkeit von Gott vor Augen führen soll, dass unsere Abhängigkeit uns eigentlich zu Gott treiben soll. Und das zweite war dann, dass wir nach Gottes Willen beten sollen und dass das nicht nur den Inhalt unseres Gebets betrifft, sondern auch unsere Gesinnung als Beter. Und eine ganz wichtige Sache, die hatten wir gestern nicht behandelt, das ist überhaupt das Privileg, beten zu dürfen. Es ist ein Privileg. Wir sehen das vielleicht als selbstverständlich an, ich kann in jeder Situation meines Lebens beten, aber wir müssen wissen, Jesus Christus musste dafür sterben. Der Sohn Gottes ist ans Kreuz gegangen, dass wir nicht mehr mit einem kleinen Lamm unterm Arm nach Jerusalem zum Tempel gehen müssen und das dort schlachten müssen, sondern dass wir hier in Wuppertal beten dürfen. Ein ganz großes Privileg. Und weil es so eine Gnade ist, so ein Privileg ist, weil wir tatsächlich von Gott abhängig sind und weil uns Gott seinen Willen in seinem Wort geoffenbart hat, nachdem wir bitten dürfen, fordert uns Jesus auf, das Gebet jetzt auch zu nutzen. Aber, könnte man natürlich sofort fragen, ist Gott nicht viel zu beschäftigt? Er muss das ganze Universum in Gang halten und er hat jetzt nicht die Zeit, sich um uns unbedeutende kleine Menschlein zu kümmern. Oder weiß Gott nicht sowieso alles, sodass wir eigentlich keinen Grund hätten, ihn mit unseren Nöten zu bedrängen? Oder ist Gott nicht zu heilig, zu gerecht, zu groß, zu souverän? Und sollten wir uns da nicht eigentlich ein bisschen vorsichtig zurückhalten mit unseren Bitten und Wünschen? Demütig sein? Oder reicht es nicht, dass wir einmal unser Anliegen Gott vortragen? Er wird es doch erstens hören, zweitens wird er es nicht vergessen und drittens sieht Gott die Lage eh besser als wir. Ja, wäre es sogar Unglauben, mehr als einmal Gott eine Bitte vorzutragen nach dem Motto, plappert nicht wie die Heiden. Und Jesus macht sehr deutlich und er betont es, dass dem nicht so ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Gott ist erreichbar und darum sollen wir uns ihm nahen, so oft wie es geht und im festen Vertrauen darauf, dass er uns erhört. Jesus fordert uns dazu auf und er sichert uns die Wirksamkeit des Gebets zu. Und in diesen Vergleichen, in diesen Beweisen, in diesen Geschichten, die er hier dazu erzählt, werden zwei Dinge besonders deutlich. Das sind meine beiden Punkte heute. Das erste ist die Aufforderung, seid beharrlich im Gebet. Oder seid aufdringlich im Gebet. Also Gebet ist nicht nur das Vortragen unserer Bedürfnisse vor Gott, sondern das kontinuierliche, das ausdauernde Vortragen unserer Bedürfnisse zu Gott. Jesus macht deutlich, Beharrlichkeit gehört zum Beten mit dazu. Ich lese nochmal ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsitzen kann. Und der drin würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Um das jetzt richtig zu verstehen, müssen wir ein paar Hintergründe wissen. Damals war es so, und ich hoffe, das ist heute bei uns auch noch so, dass es einfach unmöglich war, wenn ein Gast kam, dass man ihm nichts vorsitzen konnte. Ein Gast musste bewirtet werden, musste mit Ehre und Gastfreundlichkeit aufgenommen werden. Und zugleich war es eben so, dass die Reisebedingungen damaliger Zeit oft beschwerlicher waren. Gut, heute mit der Deutschen Bahn ist vielleicht auch noch beschwerlich, kann es auch passieren, dass man spät ankommt, aber damals war es wahrscheinlich noch wahrscheinlicher. Und dann konnte es eben sein, dass ein Freund erst sehr spät danach kommt oder dass er seine Reise abbrechen musste, um dann eben Unterschlupf gesucht hat. Gut, auch das passiert heute bei der Deutschen Bahn. Also, wer das erlebt hat, kann sich das gut vorstellen. Und jetzt kommt noch was dazu. Damals wurde Brot gebacken, immer nur, meistens nur für einen Tag. Ja, damit das Brot nicht hart wurde, damit es nicht schlecht wurde, nur für einen Tag. Man sah zu, dass man das Brot verbrauchte, am nächsten Tag wurde wieder neu gebacken. Und noch etwas, man hatte damals nicht so schöne große Häuser wie wir heute, wo jeder sein eigenes Schlafzimmer hat, sondern die Häuser waren eigentlich meistens nur ein Raum, vielleicht zwei Räume. Und alle, die ganze Familie lag zusammen auf einer Matte auf dem Fußboden in der Mitte des Raums. Das heißt, man kann diesen Freund da gut verstehen, wenn er jetzt sagt, ja, wenn ich jetzt hier aufstehe und dir Brot rausgebe, dann kommt mein ganzes Haus in Unruhe, meine 3, 4, 5 Kinder, und ehe die wieder zur Ruhe kommen, das kann dauern. Mach mir keine Unruhe. Aber wie geht es weiter? Vers 8, ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Also Jesus macht deutlich, dieser Mann bittet unverschämt, er bittet aufdringlich. Was heißt das? Wenn man den Begriff sich im Griechischen ansieht, was das alles bedeutet, ja, das Spektrum, da wird deutlich, das heißt Unermüdlichkeit, Unnachgiebigkeit, Mut. Aber Mut, der eigentlich schon in Richtung Frechheit geht. Und so kommt einem das ja auch ein bisschen vor. Und deshalb wird der Bibelabschnitt oft mit Beharrlichkeit im Gebet überschrieben, aber viel besser oder nötig wäre, drüber zu schreiben, die Aufdringlichkeit des Gebets. Ja, welchen schamlosen Mut, welche Frechheit braucht es, um Mitternacht bei irgendjemand zu klingeln und nach Brot zu fragen? Aber Jesus zeigt uns die Macht gerade solcher Aufdringlichkeit, solchen Gebets. Der Nachbar wird letztendlich alles rausgeben, was sein Freund braucht. Nicht, weil er sein Freund ist, sondern weil er einfach so aufdringlich ist. Und im nächsten Vers kommt dann die Anwendung, kommt die Schlussfolgerung dieses Gleichnisses. Und Jesus verweist da auf die tägliche Erfahrung. Vers 9, ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Also, wenn ich irgendwo an eine Tür gehe und klopfe, meistens wird mir dann aufgetan. Das ist einfach unsere tägliche Erfahrung. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und das Interessante bei diesen Wörtern ist folgendes, dass dieses Bitten, Suchen, Klopfen, das steht alles im Imperativ und im Präsens. Und das bedeutet jetzt, diese Grammatik, die betont nochmal die Kontinuität, die Beharrlichkeit. Also der Text macht bis in die Grammatik deutlich Ausdauer, Kontinuität, Beharrlichkeit. Bleibt dran am Bitten. Hört nicht auf mit Suchen, klopft ununterbrochen weiter, so könnte man es vielleicht noch besser übersetzen. Beharrlichkeit wird euch Erfolg bringen. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt. Ihr habt ja nun gestern erfahren, dass ich mal auf Wanderschaft war. Wenn man neu losgeht auf Wanderschaft, dann kommen viele Wandergesellen, die holen einen von zu Hause ab, man geht zusammen los. Das kann dann schon mal sein, dass man mit so 15 bis 20 Wandergesellen unterwegs ist, und wenn dann der Abend kommt, braucht man natürlich irgendwo Quartier. Dann geht man zum Pastor oder zum Wirt ins Gasthaus oder zum Bauernhof oder zur Feuerwehr und fragt irgendwo nach. Und wir waren damals in einer Gruppe von etwa 15 Wandergesellen unterwegs von Hamburg und sind die Elbe aufwärts gelaufen. Und wer dort schon mal gelaufen ist, der merkt, dort gibt es also nur ein paar kleine Käfer, selten eine Kirche, Gasthöfe sowieso nicht, also da ist nicht viel los. Es war Winter, es wurde richtig kalt und wir brauchten unbedingt Quartier für 15 Wandergesellen. Und dann haben wir schon ziemlich zeitig angefangen mit Suchen, weil es ja zeitig dunkel wird. Und haben bei Bauernhöfen geklopft und überall, aber nirgendwo war die Möglichkeit, dass wir unterkommen konnten. Die Leute hatten Angst oder waren nicht da oder hatten keine Zeit oder. Kirche gab es keine, Gasthaus gab es keins. Und dann haben wir irgendwann angefangen, einfach bei privaten Leuten, wo wir eben waren, zu klingeln und zu fragen. Und manche hatten schon aufgegeben, haben gesagt, das wird eh nichts, wir müssen hier durchlaufen. Aber ein paar, die waren beharrlich dran. Die sind einfach immer weitergegangen. Und von dem einen Haus haben sie was zu trinken mitgebracht, von dem nächsten ein Brot. Und als es schon dunkel war, haben wir dann geklingelt an so einem Mehrfamilienhaus. Und dann machte oben, ganz oben unterm Dach, der ging dann an die Sprechanlage ran. und sagte, ja, was ist los? Ja, hier ein paar Wandergesellen, wir suchen ein Quartier. Sagt er, ja, kommt mal hoch. Hat uns überhaupt nicht gesehen. Und wir sagten, ja, es sind ein paar mehr hier. Ja, kommt ruhig mal hoch. Und letztendlich war das ein wunderschöner Abend. Seine Frau wusste das noch gar nicht. Die kam dann später. Wir waren dann 15 Leute bei ihm in der Wohnung. Er hat alle Nudeln, die er hatte, zusammengehauen. Wir hatten wirklich einen schönen Abend. Und das war ja der Lohn für diese beharrliche Bitte. Nun, aber ich möchte mal fragen, warum ist denn die Beharrlichkeit, die Ausdauer so notwendig? Warum sagt Jesus uns, warum drückt er uns so drauf, Leute, seid ausdauernd, seid beharrlich, seid aufdringlich im Gebet? Und dazu habe ich einfach mal 6 Gründe, und ich habe das versucht in 6 Gründen zusammenzufassen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der erste Grund, warum Beharrlichkeit notwendig ist. Unser Glaube wächst dadurch. Ja, gerade durch Gottes Schweigen. Gerade wenn Gott uns deutlich macht, jetzt noch nicht. Dann wird unser Glaube geprüft und durch die Prüfung wächst der Glaube. Jakobus schreibt in seinem Brief 1, Vers 2 bis 4, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Also unsere Ausdauer im Gebet ist ein Glaubensakt. Wenn wir weiter beten, obwohl die Lage um uns herum so aussieht, als ob Gott nicht antwortet, dann ist das natürlich für uns eine Anfechtung, eine Prüfung, aber dann ist das für uns eine Übung im Glauben. Und der Heilige Geist wird unseren Glauben gerade darin stärken. Ja, wenn ich bete und schwupps, am Abend ist schon wieder alles erfüllt, dann wird das für mich normal. Das ist nicht unbedingt jetzt mein großer Glauben gefordert. Unser Glauben ist dann gefordert, wenn es eben so aussieht, als ob Gott nicht da ist. Also, Beharrlichkeit im Gebet, das stärkt unseren Glauben. Zweiter Grund dafür, Beharrlichkeit führt uns zur Geduld. Ja, Gott ist ja kein Fastfood-Gott. Wir wissen, Gott, unser Vater, gibt uns gute Gaben nach seinem vollkommenen Willen zu seiner perfekten Zeitplanung. Und eine gute Gabe, die uns Gott geben will, ist die Geduld. Und dieses Geschenk Gottes bekommen wir manchmal eben ganz nebenbei, wenn wir uns ganz andere Sachen bitten. Gott schenkt uns dann Geduld. Ein weiterer Grund, warum Beharrlichkeit notwendig ist, die Beharrlichkeit bringt einen Prozess in uns voran, zu erkennen, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich bitten müssen. Ja, je länger wir um verschiedene Sachen beten, desto mehr wägen wir unsere Bitten ab und vergleichen sie mit Gottes Willen. Wenn Gott das immer noch nicht und immer noch nicht erfüllt, ist es Gottes Wille. Will das Gott wirklich? Ein vierter Grund, Beharrlichkeit im Gebet bereitet entsprechenden Dank vor, wenn die Bitte erfüllt wird. Ja, es ist ja oft so, man kann die meisten Dinge erst wirklich wertschätzen, wenn man sie lange entbehren musste oder wenn man viel dafür arbeiten, viel dafür kämpfen, viel dafür beten musste. Also ich habe euch ja gestern erzählt, mir ging das so mit der Heimat, mit Deutschland. Ich konnte Deutschland so richtig schätzen, als ich mal so richtig lange, so richtig weit weg war. Oder gutes Essen. Das kann man so richtig schätzen, wenn man mal so richtig lange Hunger hatte. Also Beharrlichkeit im Gebet bereitet Dank vor. Ein fünfter Grund. In der Beharrlichkeit können wir die Bitten immer mehr überdenken und erkennen, wo Gott uns selbst gebrauchen will. Auch das haben wir gestern schon angesprochen. Ja? Wo Gott uns gebrauchen will, um die Bitten, die wir an ihn richten, zu erfüllen. Das heißt, während wir beten, auch dann wirkt der Heilige Geist in uns. Alle diese Dinge werden durch Beharrlichkeit bewirkt und sie sind sehr gut für uns und sie bringen uns im Glauben weiter. Und merkt ihr, da muss die Bitte noch gar nicht erfüllt sein. Das ist noch gar nicht so, dass Gott das Gebet erhört hat und jetzt ist es erfüllt. Nein, es ist schon alleine das beharrliche Bitten, was uns so reich Segen schenken kann. Und das alles kann man nochmal zusammenfassen. Ich habe ja gesagt, 6 Gründe in einen 6. Grund. Durch unser anhaltendes, durch unser beharrliches Gebet lernen wir mehr und mehr Gottes Willen kennen und können entsprechend bitten. Also so wird unser Gebet effektiv und wir können tatsächlich im Vertrauen und in Erwartung auf Gottes Eingreifen, auf Gottes Macht bitten, weil wir wissen, dass Gott, was Gott will und was Gott kann und wie reich und wie gut Gott uns ja beschenken will. Beharrlichkeit im Gebet zeigt demnach keinen Kleinglauben. Ja, der Vater weiß, worum ihr ihn bittet, bevor ihr ihn darum bittet. Ja, wenn man das so auslegen würde, dann wäre ja schon eine Bitte Unglaube. Nein, beharrliches Gebet ist ein Zeichen für starken Glauben. Dass man weiter bittet, obwohl es so aussieht, als ob Gott überhaupt nicht hört. Und beharrliches Gebet ist auch kein Plappern. Ja, Plappern wie die Heiden. Das ist kein magisches Verständnis über das Gebet, dass ich bestimmte Wörter nach einem bestimmten Ritual in bestimmten Wiederholungen äußern muss. Sondern beharrliches Gebet drückt unsere rechte Herzenshaltung aus. Gott will uns helfen und unsere Gebete beantworten. Und darum können wir voller Vertrauen so lange beten, bis Gott die Bitten erfüllt oder auf andere Art und Weise beantwortet. Seid beharrlich, seid aufdringlich im Gebet. Das macht Jesus hier deutlich. Wie können wir allein von einem beharrlichen Gebet profitieren? Aber das ist noch nicht alles. Nein, Jesus lehrt seine Jünger, lehrt uns ausdrücklich noch eine zweite Sache. Also das erste war, seid beharrlich im Gebet. Und das zweite ist, warum? Denn beharrliches Gebet wirkt. Ja, Vers 10 nochmal. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Jesus macht uns hier die Bereitschaft Gottes, unsere Gebete zu beantworten, uns zu helfen, deutlich. Nun, das heißt jetzt aber nicht, dass Gott jede unserer Bitten erfüllt. Und das ist auch gut so. Gott ist weiser als wir und Gott wird unter allen Umständen und auch trotz unserer oftmals falschen Bitten nur das Beste für uns geschehen lassen. Das hat er uns zugesichert in seinem Wort. Römer 8, Vers 28, wir kennen das, diesen Vers. Aber Gott, und das wird hier deutlich, ist bereit zu helfen. Er will uns helfen, er ist fähig zu helfen und darum sollen wir ihn bitten. Das ist nicht die Zusicherung, Gott wird, egal was ihr ihn bittet, immer alles erfüllen, aber es ist die Zusicherung, Gott ist bereit und willig und fähig, euch zu helfen. Und Jesus spitzt das alles jetzt noch weiter zu. Er steigert so richtig sich in seine Argumentation rein. Er macht das sozusagen so, wisst ihr, bei den Menschen unter ganz normalen Freundschaften, da kann dieser Grundsatz von Vers 10, ja, wer klopft, dem wird aufgetan und so weiter, das kann schon mal nicht funktionieren. Ja, also wenn ihr Mitternacht irgendwo hingeht, braucht euch nicht wundern, dass euch vielleicht mal nicht die Tür geöffnet wird. Aber in einem Vater-Kind, in einem Vater-Sohn-Verhältnis oder Vater-Tochter-Verhältnis, da ist der Erfolg ja wohl sicher. Und so bringt er diese ganzen Beispiele, ja. Wenn ein Kind dem Vater um etwas zu essen bittet, und hier werden ganz alltägliche Nahrungsmittel genannt, hier wird also nicht, wenn das Kind den Vater um ein Motorrad bittet oder so, sondern es geht um ein Stück Brot, um Ei, um was zu essen. Ja, es ist doch klar, dass der Vater dem Kind etwas zu essen dann gibt und nicht im Gegenteil dazu vielleicht etwas Gefährliches oder etwas Schlechtes. Und damit macht er unser Verhältnis zu Gott deutlich. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen unsere Bitten an unseren Vater im Himmel richten. Also, wenn der Freund dem Freund in der Nacht, ja, wenn der Vater dem Kind, ja, Schlussfolgerung, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen geben, die ihn darum bitten, ja, dessen Güte doch alle unsere Begriffe übersteigt. Ja, der mehr zu geben vermag, sagt Paulus, als wir bitten, als wir überhaupt verstehen können. Und Jesus sagt das nicht nur einfach so, sondern er beweist es uns. Er will uns das versichern. Er will uns Gewissheit geben. Er will uns auffordern, uns Mut machen. Jesus drängt uns dazu. Warum? Weil beharrliches Gebet erhört wird. Betet beharrlich, denn beharrliches Gebet wirkt. Und was bewirkt es? Was will uns Gott geben? Nun, Jesus macht ja noch deutlich viel mehr als unser täglich Brot. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, und Gott gibt uns das Beste, was er überhaupt geben kann. Und was ist das Wichtigste und das Größte und das Beste, was Gott uns geben kann? Das ist Gott selbst. Gott selbst ist das Größte und das Wichtigste und das Beste. Wir brauchen gute Gaben, ja, aber wir brauchen vor allen Dingen was? Wir brauchen den Geber der guten Gaben. Und genau das will Gott uns geben. Er will uns seine Gegenwart schenken. Und er macht es mit der Gabe seines Heiligen Geistes. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also die Gabe des Heiligen Geistes ist hier die Krönung, die absolute Zuspitzung. Die Gabe des Heiligen Geistes ist die größte Zuwendung Gottes an uns und die wichtigste. Und die Bibel, die klärt uns darüber auf, was für eine gewaltige Gabe der Heilige Geist ist. Er macht uns zu Kindern Gottes. Durch den Heiligen Geist bekommen wir neues Leben. Der Heilige Geist ist jetzt schon unser Pfand darauf, dass wir ewiges Leben haben. Nicht erst, wenn wir irgendwann gestorben sind und dann auferstehen zum ewigen Leben. Nein, jetzt haben wir ewiges Leben. Der Heilige Geist versiegelt uns. Er macht uns zu Erben des Reiches Gottes. Wir werden mit Christus das Reich Gottes miterben, weil wir den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist lässt uns Wahrheiten erkennen. Er gibt uns Weisheit von Gott. Er lässt uns das Wort Gottes erkennen. Der Heilige Geist heiligt uns, er tröstet uns, er hilft uns im Gebet, er tritt für uns vor Gott ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wir sehen, der Heilige Geist ist das bestmöglichste Geschenk, was Gott uns geben kann. Der Heilige Geist ist die Sache, die wir über allen Dingen verlangen sollen, weil das für uns Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Und das ist eine Herausforderung für uns. Eine viel wichtigere Gabe als materielle Segnungen, das ist die kraftvolle Salbung und die Führung des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen. Versteht ihr, unser geistliches Wohlergehen, das ist wichtiger als unser leibliches Wohlergehen. Aber wir können jetzt mal unsere Gebete anschauen, darüber nachdenken, wie oft bitten wir um materielle Dinge und wie wenig bitten wir um geistliche Dinge. Ja, wir bitten Gott um was? Um Arbeit und Ausbildung, um Lebensführung, Unterhalt, Gesundheit, Familie, um gute Noten. Ich habe früher beim Hochsprung in der Schule, bevor ich gesprungen bin, habe ich immer intensivst gebetet, damit ich jetzt die nächste Höhe noch schaffe. Ja? Also wir bitten Gott um alles Mögliche. Und es ist tatsächlich so, all diese Anliegen, ich weiß jetzt nicht, dass mit dem Hochsprung, ob das auch so war, aber viele Dinge, um die wir bitten, das ist gut. Ja? Die sind es wert, dafür beharrlich zu beten. Wenn einer keine Arbeit hat und Arbeit braucht, dann ist es gut und richtig, dass wir beharrlich dafür beten, dass er Arbeit findet. Aber die Frage ist, bestehen unsere Gebete nur daraus? Ja, wir sollen Gott darum bitten, dass wir mehr von Gott selbst haben mögen. Mehr von seinem Geist. Das muss unser erstes, unser aufdringlichstes Verlangen, das muss unsere größte Bitte werden und bleiben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir ihn immer besser kennenlernen, dass wir ihn immer ähnlicher werden. Jesus zeigt uns hier, dass Gott unser himmlischer Vater ist, der sehr um das Ergehen seiner Kinder auf Erden interessiert ist. Gott ist nicht zu groß und zu entfernt, um für uns nicht erreichbar zu sein. Und darum sollen wir als seine Kinder mutig, ja aufdringlich um seine Segnungen bitten. Nun, wir wissen, es ist nicht nur beharrliches Gebet, was wirkt. Manchmal ist nur Zeit für ein Stoßgebet und auch das erhört der Herr. Aber wenn unsere Bitten nicht gleich erfüllt werden, dann sollen wir dranbleiben. Dann sollen wir aufdringlich bitten. Ja, wir sollen unverschämt Gott bedrängen. Wenn wir Gott bitten, dann können wir daran denken, es ist so, als ob ich jetzt nachts, Mitternacht bei einem Freund Sturm klingeln mache, weil ich was zu essen brauche. Betet beharrlich, betet aufdringlich, betet unverschämt, denn dieses Unverschämte, dieses beharrliche Gebet wirkt. Es bringt Erfolg. Damals, als ich die Predigt ausgearbeitet habe, ein paar Wochen vorher, da hatte eine Familie, eine Tochter von einer befreundeten Familie, einen sehr schlimmen Autounfall. Alle soweit im Auto sind, sagen wir mal, mit ein paar Blessuren davongekommen, aber die Tochter selbst, die Fahrerin, hatte ganz schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und es war eigentlich klar, dass sie querschnittsgelähmt ist. Und was sollten wir tun? Die Ärzte haben das diagnostiziert, die konnten eigentlich nichts mehr machen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns hingesetzt und gebetet. Und als ich dann die Predigt geschrieben habe, dann konnte diese Tochter, die eigentlich laut den Ärzten querschnittsgelähmt sein müsste, konnte schon wieder mit so einem mit so einer Gehhilfe erste Schritte gehen. Also Gott hat dort das Gebet erhört und hat dieses Wunder der Heilung geschenkt. Nun, vielleicht sind nicht alle unsere Gebetsanliegen oder Gebetserhörungen so spektakulär. Wir in unserer Gemeinde, wenn wir uns zum Gebetskreis treffen, ich habe dann immer einen Gebetsanliegenzettel, den ich ausdrucke, den ich dann immer aktualisiere. Und dort kann ich dann mal verfolgen, wie der Herr unsere Bitten Stück für Stück erhört. Und die Frage an uns ist, warum beten wir so wenig, wo uns Gott doch so viel verheißen hat? Warum ist Gebet oft nur so eine traditionelle Beigabe? So, lass mich nochmal kurz beten, dann geht's los. Warum liegen die Schwerpunkte in unserem Leben und auch in unserem Glaubensleben oft wo ganz anders? Ein gutes Beispiel für mich sind immer Freizeiten. Eine Freizeit, das ist so ein Höhepunkt, da kommt man zusammen, das ist so wie so eine Glaubensdruckbetankung. Es ist den ganzen Tag was los, Gottes Wort, Spiel, Spaß, Spannung, Gemeinschaft, gute Gespräche. Und früh, wenn dann als allererstes am Morgen Gebetsgemeinschaft ist, da kommen so 3, 4 zusammen von 60 Teilnehmern. Ja, warum? Warum sind wir so träge, obwohl wir so viele großartige Beispiele von Gebetserhörungen kennen? Ich denke, das wird euch genauso gehen. Warum könnten wir noch viele Fragen fragen, wo doch unser Herr und Heiland selbst so viel Zeit im Gebet verbracht und uns dazu auch noch so sehr aufruft. Und mein Aufruf an uns heute Morgen ist, dass wir diesen Aufruf wieder ernst nehmen. Nicht bloß heute und morgen und die nächste Woche. Nein, es geht darum, dass wir wirklich unseren Tagesablauf planen, dass wir bestimmte Zeiten für Gebet festlegen. Wenn wir nicht anfangen, wirklich an das Gebet zu denken, das auch einzuplanen, wenn wir sagen, ja gut, und wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich ja noch beten. Dann wird es nie wirklich zu einem beharrlichen, kontinuierlichen Gebet in unserem Leben kommen. Und vor allen Dingen sollten wir die Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets nutzen. Da liegt eine extra Verheißung drauf. Gebet ist immer viel Verheißung, aber wenn es darum geht, dass wir in Gemeinschaft bitten, da sagt Gott uns ganz deutlich, dass da das Gebet noch viel effektiver wird. Also, ihr habt hier jetzt seit noch nicht so lange, aber seit ein paar Wochen oder so, eine Gebetszeit vor dem Gottesdienst und das ist wunderbar. Und wir müssen jetzt merken, diese Gebetszeit vor dem Gottesdienst, das ist nicht so eine Sache, die kann man auch noch machen, wenn man Zeit hat oder ist ganz nett. Aber das Wichtige ist der Gottesdienst. Das ist so das Zentrum, da müssen wir hin. Nein, die Gebetszeit, das macht das Wort Gottes deutlich, die ist genauso wichtig. Ja, macht euch Gebetslisten, das hilft. Wir sind einfach vergesslich. Es gibt viele Menschen, die unsere Gebete, unsere Fürbitte brauchen. Wir selbst brauchen Gebete. Unsere Regierung braucht Gebete. Unsere Soldaten, verfolgte Christen, Gemeindebau, Missionare brauchen Gebete. Und man kann sich dann zum Beispiel so einen Wochenplan machen, ja, Montag bete ich für die Familie, Dienstag bete ich für die Gemeinde, gehe ich die ganzen Gemeinde wieder durch, am Mittwoch die Mission und so weiter und so fort. Wir müssen im Gebet wachsen und ausdauernd im Gebet wachsen. Oder in der Ausdauer des Gebets wachsen. Seht, welch ein großes Geschenk, welch ein Privileg, welch eine große Verheißung gibt uns Gott für das und mit dem Gebet. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir beten, vor Gottes Thron treten. Und vielleicht werden wir das hier in dieser Welt nie wirklich begreifen, was das bedeutet. Ja, wenn wir im Alten Testament lesen, wenn verschiedene Propheten Visionen hatten von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Thron, wie da die fantastischen Engelgestalten stehen und sich mit Flügeln bedecken, weil sie gar nicht zu Gott hinschauen dürfen. Und wie wir aufgefordert werden von Gott, dass wir vor seinen Thron, vor ihn treten dürfen, um ihn anzubeten, um ihn zu bitten. Wir können es vielleicht nicht wirklich begreifen, was das bedeutet, aber wir sollen es benutzen, wir sollen es tun. Und schaut darin Gottes Logik an, das ist eine ganz tolle Sache. Wir dürfen unsere Dankbarkeit für dieses Geschenk, für dieses Privileg, für diese Gnade Gottes dadurch zeigen, indem wir es gebrauchen. Das ist Gottes Methode. Wir zeigen ihm unsere Dankbarkeit, indem wir es gebrauchen. Wir danken Gott für das Geschenk des Gebets, indem wir was machen? Indem wir ihn bitten. Ja, danken durch Bitten, das ist nicht unsere weltliche Logik, das ist eben Gottes Logik. Ja, wir wollen Gott unseren Dank zeigen, indem wir beharrliche, ausdauernde, aufdringliche, mit Gottes Geist erfüllte Beter werden. Amen.